Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Früher, da war eine Stimme an einen Körper gebunden und damit unabänderlich an das Hier und Jetzt. Bis ein gewisser Thomas Alva Edison 1877 eine Sprechmaschine, wie er sie nannte, erfand. Einen Phonographen. Stimme konnte nun auf Zinnfolie gebannt werden und wurde damit frei, also frei von Ort und Zeit. Ich bin Katrin Ohlendorf, hallo, und ich nehme euch heute mit auf eine Reise durch die Musikgeschichte, die übrigens auch ein kleiner Krimi ist. Wir verfolgen gleich Plagiate oder Zitate, wie man es sehen möchte, durch ganze Jahrhunderte und rund um die Welt. In erster Linie aber folgen wir heute Stimmen.
Stimmen sind in Bewegung. Stimmen wandern. Stimmen verändern sich, raue und klare.
Ich bin wieder da.
Ladies and gentlemen, a good morning to you.
Stimmen der Vergangenheit, Stimmen von jetzt. Stimmen reichen in die Zukunft, verschwinden. Stimmen in Hamburg, in Krefeld, in Mannheim. Stimmen sind, ja, einmalig, aber Stimmen sind, nein, nicht authentisch oder umgekehrt. Autotune ist gut. Verstimmte Stimmen sind gut. Gesang, der den Ton nicht trifft, ist gut. Schiefes ist gut. Unsauberes ist gut. Wer viel Musik hört, muss lernen zu verdrängen.
Ja, das klingt jetzt so ein bisschen wie ein Hörrätsel, das gebe ich zu. Das liegt daran, dass dieser Vortrag heute ganz anders ist als die Vorträge, die wir meist so im Hörsaal haben. Es ist, ja, wie kann ich das sagen? Also eine Mischung aus musikwissenschaftlicher Betrachtung, einem Spaziergang durch die Zeit, einer kriminalistischen Suche nach gestohlener oder geborgter Akustik, einem sehr poetischen und ganz persönlichen Monolog eines Menschen, der ganz offensichtlich von Stimmen und Musik fasziniert ist. Ja, und auch ein Blick in die tiefsten Tiefen der Plattenkisten des Schriftstellers Marcel Beyer. Genau. Heute spricht hier nämlich ein Schriftsteller, ausnahmsweise kein aktiver Wissenschaftler oder eine Wissenschaftlerin, studiert hat er allerdings Germanistik und Anglistik und ist außerdem auch Hörspielautor, Herausgeber, ja, und noch so einiges mehr. Die Stimme bleibt fremd. Die Stimme bleibt in Bewegung, bis Gütersloh, so heißt sein Vortrag. Und ja, was es Trauriges mit Gütersloh auf sich hat, das wird sich auch gleich aufklären, das verspreche ich. Den Vortrag hat Marcel Beyer am 19. Januar 2023 gehalten, im Rahmen der Mosse Lectures, einer interdisziplinären Vortragsreihe des Instituts für Deutsche Literatur an der Humboldt-Uni zu Berlin. Ja, gleich geht's los. Eine Vorabbemerkung, die muss ich aber noch loswerden. Der Vortrag hätte von der Länge her leider eine komplette Episode gesprengt und es hätte gegebenenfalls auch rechtliche Probleme gegeben. Deshalb musste ich die Musikbeispiele, die eigentlich voll ausgespielt waren, ein bisschen einkürzen. Das hat mir ehrlicherweise auch so ein bisschen wehgetan. Ihr könnt euch die Songs in voller Länge und Schönheit aber selbst anhören. Die Titel findet ihr als Liste mit Links zu allen relevanten Infos nochmal auf unserer Seite und in den Shownotes. So, wenn ihr könnt, lehnt euch jetzt an, legt die Füße hoch, macht die Augen zu und die Ohren auf. Wir gehen jetzt ein bisschen auf Reise.
Meine Sprechstimme ist eine andere als meine Lesestimme. Meine Gesprächsstimme ist eine andere als meine Monologstimme. Was manchmal unvorhersehbar dazu führt, dass meine Vortragsstimme in Schieflage gerät. Meine Raumpräsenzstimme ist eine andere als meine Telefonstimme. Meine Radiostimme ist eine andere als meine Begrüßungsgeplauder mit dem Tonmeisterstimme. Meine nachmittägliche Supermarktkassenstimme ist eine andere als meine abendliche Pappstimme. Und meine Stimme vergangenen Freitag bei einer Beerdigung auf dem Tolkewitzer Friedhof in Dresden wird eine andere gewesen sein als meine Stimme am heutigen Donnerstag hier in der Humboldt-Universität in Berlin. Eine Aufzeichnung all dieser Stimmen ergäbe, spielte man sie ab, während ich gleichzeitig spreche, vermutlich noch einmal ein völlig anderes Bild. Die kriminalistische Frage nach Echtheit oder Unechtheit einer Stimme, die Frage nach Wahrheit oder Unwahrheit, soll keine Rolle spielen, wenn ich nun einigen Stimmen nachgehen werde. Eine gewisse kriminalistische Neugier dagegen durchaus. Stimmen sind, ja, einmalig, aber Stimmen sind, nein, nicht authentisch. Oder umgekehrt. Niemand wäre authentischer als ein Stimmenimitator. Insbesondere, wenn er sich dabei nicht des Kehlkopfs, sondern seiner Syrinx, seines Stimmkopfs bedient. Ich kenne eine Kohlmeise, die meine Stimme so geschickt zu imitieren versteht, dass ich noch aus der tiefsten Schreibkonzentration auftauche, weil ich, der ich doch still am Küchentisch sitze, aus dem Hof herüberrufe. Von Authentizität allerdings hat die Kohlmeise noch nie gehört. An kriminalistischer Arbeit ist sie nicht interessiert. Ihr ganzes Interesse gilt der Wirkung ihrer Stimme, und da scheint die Stimmenimitation ab und zu ein brauchbares Mittel zu sein, um den Träger der Originalstimme aufzuwecken, damit er für Futter sorgt. Die Kunst der Kohlmeise besteht darin, den eigenen Ruf so zu artikulieren, dass er klingt wie dessen Imitation durch den Futterkoch. Zu langsam, zu schwerfällig, zu unsauber, mit viel zu niedrigem Schalldruck. Gehörbildung ist ihr Kapital. Und der Blick des Futterkochs löst sich von der stummen Schrift. Die Spiegelstimme hat ihn voll erwischt. So wird er sich seiner eigenen Schiefheit, seiner eigenen Schwerfälligkeit, seines mangelnden Schalldrucks bewusst. Im Alltag mag das unangenehm sein, eine Mangelerfahrung. In der Kunst kommt stattdessen etwas hinzu. Eine Überraschung bietet dieses Hörerlebnis in beiden Fällen. Den ganzen Tag hockt der Futterkoch am Tisch, um an einem Vortrag zu arbeiten. Er drückt schwerfällig mit den Fingern auf einer Tastatur herum, murmelt zwischendurch vor sich hin, lässt verrauschte, verknisterte Filmschnipsel aus den 50ern, Fernsehsendungen aus den 60ern, Amateurvideos aus den frühen 80ern laufen. Was für uns, die Sitz- und Schriftmenschen, ganz gewöhnliche Arbeitsgeräusche sind, klingt im Ohr der Kohlmeise möglicherweise in etwa so. Das war Fee-Fi-Fo-Fum, die einzige Single eines Künstlers oder eines Projekts, von dem man nicht mehr weiß, mit dem Namen L.E.O. aus dem Jahr 1983. Artifizielles ist gut. Roboterstimmen sind gut. Chipmunk-Stimmen sind gut. Auto-Tune ist gut. Verstimmte Stimmen sind gut. Gesang, der den Ton nicht trifft, ist gut. Schiefes ist gut. Unsauberes ist gut. Alles, was Karajans Geist in die Flucht schlägt, ist gut. Kommt her, ihr rausgeräusperten Schrumpftöne. Kommt her, ihr elenden Schnittwunderstimmen. Lasst den Reinlichkeitswahn zur Hölle fahren. Denn Reinlichkeit kennt keine Melancholie. Beethoven. Welchen Weg muss ein Beethoven zurücklegen, um den reinlichen Klangwelten, den Putzkolonnen des Sounds zu entkommen? Einige tausend Kilometer dürfen es schon sein. Ja, der Weg ist sehr weit. Eines Tages dann aber, im Jahr 1972, trifft Beethoven endlich an einem geeigneten Ort tief in der westlichen Sphäre ein. In Casablanca. Im Tonstudio des Labels Busifon. Beethoven zu Gast bei Busifon, bis er dann allerdings dieses Tonstudio, das Lager mit alten, vergessenen Masterbändern, die Stadt Casablanca, das Land Marokko, wieder verlässt, um endlich in verwandelter Gestalt gehört zu werden, vergehen noch einmal 45 Jahre. 2017 erscheint diese Aufnahme, direkt vom Masterband transferiert, auf dem Label Habibi Funk hier in Berlin. Herbert von Karajan hat nicht mehr erleben können, wie man den von sämtlichen Klavierschülern dieser Welt ein für allemal zu Ende gehämmerten Schlager Für Elise zu neuem Leben erweckt. Die Familienband Aterazat Adahabia um den Sänger Abdelkabir Farajala macht sich an die Arbeit. Abdelkabir Farajala verwandelt Beethovens Albumblatt Für Elise in seinen Flanet, indem er es mit Momenten des Gnawa anreichert, einer Musik aus der Gegend um Essaouira, die nicht auf Publikumsunterhaltung abzielt. Ihr Ort ist die religiöse Gemeinschaft. Sie ist Teil des Rituals, also jener Sphäre, von der sich die heute klassisch genannte Musik zu Beethovens Zeiten weitgehend gelöst hat. Als Farajala mit seiner Band 1972 Flanet aufnimmt, hat die Abspaltung eines profanen Zweigs der Gnawa-Musik noch kaum eingesetzt. Es werden die rausch- und geräuschfixierten Rückkopplungsrocker der Nordhalbkugel sein, die sich von den Klängen des Gnawa angezogen fühlen. Wer Essaouira besucht, wird dort dem Hinweis nicht entgehen, Jimi Hendrix habe die Anregung zu seinem 1967 aufgenommenen Castles Made of Sand genau hier empfangen, auch wenn Hendrix die Gnawa-Stadt tatsächlich erst im Juli 1969 besuchen sollte. Man bringt ein musik- und kulturhistorisch stark formalisiertes Muster mit einem anderen zusammen und beobachtet, was dabei passiert. Geräusch wird mindestens die Folge sein. Vor dem Hintergrund einer sich im 20. Jahrhundert wandelnden Ästhetik, nach der jedes Geräusch Klangqualität annimmt, sobald es in die Sphäre der Kunst überführt wird, ließe sich im entstehenden Krach bereits Möglichkeitsmusik hören. Um einen solchen Prozess in Gang zu setzen, um überhaupt zunächst auf die Idee zu kommen, man könnte probeweise zwei klar konturierte Muster kollidieren lassen, um herauszufinden, was geschieht, braucht es nicht selten ein drittes Element, ein drittes Muster, auf dessen gewissermaßen neutraler Grundlage sich der Clash oder der Crash vollzieht. Im Fall der Verwandlung von Für Elise in Flanet ist es ein Stück US-amerikanischer Novelty-Pop und zugleich ein Stück Musik bezeichnenderweise, das vom Geräusch nichts wissen will, umso mehr dagegen vom sauberen Klang. Von Wien nach Casablanca gelangt man auf dem Umweg über Los Angeles, wo sich die Band The Fraternity Brothers 1957 Beethovens Melodie für ihr Passion Flower geliehen hat. In meiner Fantasie jedoch, einer plausiblen Fantasie, wie ich meine, findet Beethoven nicht unmittelbar von der Westküste der USA an die Westküste Marokkos, sondern nimmt einen weiteren Umweg über Paris, wo Abdelkabir Farajala Ende der 50er Jahre eine Weile studierte. Passion Flower entwickelte, leicht zeitverzögert, Ende der 50er Jahre weltweit eine solch enorme Wirkung, dass überall Coverversionen entstanden. In Frankreich sang Dario Moreno, oder Dario Moreno wahrscheinlich in Frankreich, Dario Moreno, sein Tout l'amour auf das englische Passion Flower, also auf Beethovens Für Elise. Da wir heute über genügend kriminalistischen Instinkt verfügen, wann immer wir im Unterhaltungsbereich exotisch klingende Namen begegnen, ahnen wir, hinter einem auf Spanien, auf Mexiko, auf Kuba, Venezuela, auf Chile oder Argentinien hindeutenden Dario Moreno könnte sich ein profaner Hans-Henning Krawutschke ebenso verbergen wie ein noch weit exotischerer Name. Dario Moreno hieß jenseits der Bühne David Arrugete und er kam weder aus Paris noch aus Mittel- oder Südamerika. Er stammte aus einer sephardischen Familie im türkischen Izmir. Beethovens Weg wird länger und länger. Nein, es handelt sich schon lange nicht mehr um einen Weg mit einem Ausgangspunkt und einem Ziel. Es handelt sich um ein Netz von Wegen. Auch die in Kairo geborene Yolanda Cristina Gigliotti nimmt sich unter ihrem Künstlernamen Dalida der Passionflower an. Und für den deutschsprachigen Markt kommt die Unterstützung traditionellerweise aus jenem südlichen Land, das ein von Beethoven als nicht sonderlich sympathisch empfundener Fan namens Goethe fest in unserem kulturellen Gedächtnis verankert hat. Für Rote Rosen werden blühen bekommen Caterina Valente und ihr Bruder Silvio Francesco eigens vom späteren Präsidenten des Deutschen Textdichterverbandes Karl Ulrich Blecher einen Text auf den Leib geschrieben, der passenderweise endet mit »Wenn wir zwei uns wiedersehen«, irgendwo auf der Welt. Um für Elise in ein mit Gnawa getränktes Stück marokkanischer Popmusik zu verwandeln, so also meine Fantasie, musste zunächst die US-amerikanische für Elise-Verwandlung Passionflower in ein französisches Tout l'amour verwandelt werden. Und mit dieser Verwandlung gehen Anlagerungen einher. Kommt her, ihr rausgeräuberten Rohstimmen, ihr Ungeschulten und ihr Unbeschuhten, ihr staubigen Stimmen und ihr luftfeuchten, alkoholfeucht, rauchtrocken, rauschbefeuert, kommt her. Im sauberen deutschen Fernsehen geht das natürlich nicht. Das deutsche Fernsehen kennt keine Melancholie. Es kennt Exotik und Marschmusik. Es kennt Weinseligkeit und Heimat und Hopsasa. Gelegentlich aber deuten sich inmitten dieser Welt speckig glänzenden Frohsinns doch einmal Rauheiten an. Gelegentlich glaubt man zu hören, dass in den Stimmen mehr mitschwingt als die pure Professionalität im Unterhaltungsbetrieb. Als seien auf ihrem Weg Spuren einer Melancholie geblieben, die sich nicht mit Likör abwaschen lassen, und zugleich neue Spuren hinzugekommen. Dann scheint der Bildschirm nicht für eine optische, er scheint für eine akustische Täuschung zu sorgen, indem er bestimmte Teile des Spektrums filtert, bestimmte Vibrationen einfach nicht überträgt. Eine Sängerin, bei deren Auftritten im DDR-Fernsehen Mitte der 60er Jahre dieser zunächst vage Eindruck entsteht, ist Havaselet Ron. Ja, alles an ihrem Auftreten entspricht der perfekten Samstagabendarbeit im Dienst musikalischer Unterhaltung von Menschen, ob West oder Ost, die in der Welt nicht sehr weit herumgekommen sind, sieht man von den 2 Jahrzehnte zurückliegenden Einsätzen der Männer als Wehrmachtssoldaten ab, über die nicht gesprochen wird. Man bewegt sich musikalisch wie sprachlich im abgezirkelten Raum. Wer es sich leisten kann, mag seine Sommerferien in Rimini verbringen. Den großen, manchem noch heute viel zu großen Rest der Welt erarbeitet man sich nach dem Ende des Nationalsozialismus nach und nach zunächst über Musik und die entsprechenden Radio- und Fernsehprogramme. Bis in die frühen 60er Jahre herrscht hier die Exotik vor. Ein Fernsuchtmischmasch, das auf dem Rezept beruht, möglichst viele Zutaten zusammenzurühren, sodass eben auch ein Sänger aus Izmir mit spanischem Künstlernamen je nach rasch wechselnder Tanzmode das Publikum überzeugend auffordern kann, mal den Mambo, mal die Samba zu tanzen. Doch die Menschen werden neugieriger oder belastbarer. Und damit verändert sich maßvoll auch das musikalische Programm. Die Sängerin Havaselet Ron, so weiß das 1964 im Berliner Lied der Zeitmusikverlag veröffentlichte Nachschlagewerk Schlagersterne, antwortet, nach ihren Wünschen und Plänen befragt, in fast einwandfreiem Deutsch: Ich bin wunschlos glücklich. Vor wenigen Jahren hätte sie das bestimmt noch nicht gesagt. Müde, hungrig, frierend im Novemberregen, ihren ganzen Besitz in 2 Handkoffern, dazu der deutschen Sprache fast unkundig, kaufte sie sich 1963 von ihrem letzten Geld eine Fahrkarte nach Berlin. wundert man sich beim Lesen über die Beschwörung von graudeutscher Kälte und Novemberregen, weil man davon ausgeht, die im Jemen geborene, in Israel aufgewachsene Hava Seledron hätte ihre Reise in Jaffa oder in Jerusalem angetreten, muss man sich noch ein wenig gedulden, bis das Porträt in Schlagersterne verrät, dass die mühevolle, wenn nicht entbehrungsreiche Zugfahrt nach Berlin in Leipzig begann, wo Hava Seledron eine Weile als Mitglied einer französischen Revue-Truppe aufgetreten war, der Brasilianer-Show. Schlagersterne präsentiert die jüdische Sängerin fast wie eine kleine Trophäe. Zur selben Zeit macht das in Genf lebende Duo Esther und Abi Ofarim in Europa Karriere, und seinen größten Erfolg wird es ausgerechnet beim Klassenfeind jenseits des antifaschistischen Schutzwalls haben. Mag das Porträt auch feststellen oder beschwören, in unserer Republik habe Hava Seledron eine neue Heimat gefunden. Irgendwann in der zweiten Hälfte der 60er Jahre verlässt sie die DDR und lebt mit ihrer Familie bis 1980 in Mannheim. Von dort zieht sie nach Jerusalem und später nach Los Angeles. In der Öffentlichkeit gesungen hat sie, soweit bekannt ist, nach ihrer Zeit in Ost-Berlin nicht mehr. Als sie sich nach ihrer Ankunft in Berlin um ein Engagement bemühte, so das Porträt in Schlagersterne, trug sie schlichte hebräische Volkslieder mit fremdartigem Charme und virtuoser Musikalität vor und begleitete sich dabei auf einer kleinen orientalischen Handtrommel. Schallplattenaufnahmen aus ihrer Zeit in der DDR sind nicht bekannt. In Israel hatte sie aber schon 1958 oder 1960 nach anderer Quelle auf dem Label Makolit ein Album mit jemenitischen Liedern aufgenommen, aus dem vor einigen Jahren zwei Titel wiederveröffentlicht worden sind. Kein Fernsehorchester, kein Geigenteppich, kein Damenchor, kein Friedrichstadt-Palast-Feeling. 1958 singt sie mal mit klarer, mal mit rausgeräuberter Rohstimme. Mit einer Stimme, in der man den zurückgelegten Weg zu hören glaubt, vom Jemen nach Israel, vielleicht auch schon den Weg in die Zukunft, über Leipzig nach Berlin, sowie ihren nicht mehr von Gesang begleiteten Weg nach Mannheim und weiter. Das Porträt Hava Seledrons in Schlagersterne ist in einem gönnerhaften, herablassenden, eine latente Aggressivität ausstrahlenden Ton verfasst. Möglich, dies war der gewöhnliche Ton in der deutschen Schlagerberichterstattung Mitte der 60er Jahre, und darin werden sich DDR und BRD kaum unterschieden haben. Dennoch bleibe ich an den Formulierungen hängen. Eigentümlich, wie häufig hier, wo es doch um Musik, um Gesang gehen soll, die Sprache ins Spiel kommt. Anfangs noch recht allgemein, wenn es über die Anfänge Hava Seledrons im Unterhaltungsbereich heißt, sie arbeitete an sich, sang, lernte Sprachen. Welche Sprachen jedoch lernte sie, wenn sie sich später in Leipzig kaum verständigen konnte, weil sie der deutschen Sprache fast unkundig war? Unter Leipzigern, unter Deutschen, so wird stillschweigend vorausgesetzt, sollte man Fremdsprachenkompetenz nicht erwarten. Dass daraus nicht etwa die Ausländer, sondern schlitzohrige Einheimische Kapital zu schlagen wissen, deutet sich unterschwellig an, wenn der Artikel beklagt: Auch wurden Hava Seledrons sprachliche Schwierigkeiten zu ihrem Nachteil ausgenutzt. Dass sie in Israel Sprachen lernte, ist dabei ohne Bedeutung. Jegliche Fremdsprachenkenntnis wird ausgelöscht, sobald man deutschen Boden betritt. Hier gibt es nur eine Sprache. Nach Deutschland kommt man als sprachloses Wesen. Zu ihrem eigenen Glück hat Hava Seledron, die schlichte hebräische Volkslieder zu singen weiß, sich der einzigen in Deutschland existierenden Sprache offenbar innerhalb kurzer Zeit leidlich bemächtigt, sodass sie heute Interviewfragen in fast einwandfreiem Deutsch beantworten kann. Fast einwandfrei. Dies scheint mir die entscheidende Einschränkung zu sein. Auf der deutschen Schlagerbühne, auf der deutschen Show- und Fernsehbühne ist das fast einwandfreie Deutsch äußerst beliebt. Das Publikum schätzt die Integrationsbemühungen und den Fleiß der Künstler aus aller Welt. Ein nach deutscher Vorstellung perfektes Deutsch würde womöglich für Unmut, für Misstrauen sorgen. Im leidlichen Deutsch, im Schlagerdeutsch, schwingt die jüngere europäische Geschichte mit. Bei einer ganzen Reihe von Bühnenlieblingen dürfte der unmittelbare Erstkontakt mit dieser Sprache beim Einmarsch der Wehrmacht erfolgt sein. Leidliches Deutsch auf der Bühne, leidliches Deutsch im Gesang hat etwas Putziges. Das nicht ganz einwandfreie, zögerliche, nach dem richtigen Ausdruck suchende, womöglich zwischendurch gar gestammelte Deutsch ist Putzigkeit, Putzigkeits- und Beschädigungszeichen zugleich. Selbst wenn seinerzeit auch in weiteren europäischen Ländern Publikumsfreude an der gebrochenen Sprache geherrscht haben sollte, macht sich in Deutschland mit ihr doch ein anderer, ein grollender, ein bedrohlicher Ton bemerkbar. Herrenmenschengekicher. Du weißt, wir könnten dich vernichten, aber wir werden dich verschonen, weil du putzig bist. Nichts Putziges, als ich später am Abend noch einen Konzertmitschnitt von Amy Winehouse auf Arte gucke. Bildungsfernsehen. Ruft Amy Winehouse am Ende eines Liedes ihr Thank you ins Publikum, wird dies im Arte-Untertitel brav übersetzt. Danke. In Westdeutschland erhalten die Kinder seit bald 70, in Ostdeutschland seit 30 Jahren Englischunterricht. Und da braucht es noch immer jemanden, der Untertitel anfertigt, die aus dem schlichten Wort Danke bestehen und noch einmal Danke und wieder Danke nach jedem Lied? Muss im 21. Jahrhundert tatsächlich das arme Schwein am Arte-Sorgentelefon damit rechnen, unser schöner deutscher Sprachverein werde wieder einmal einen Shitstorm lostreten, sobald ein schlichtes Thank you unübersetzt bleibt? Das klingt absurd, klingt pathetic. Aber unserem schönen, seit Jahrzehnten, wenn nicht seit Jahrhunderten im heroischen Kampf um die Reinheit der deutschen Sprache, das Pathos nicht scheuenden Sprachverein, würde ich das zutrauen. Denn wer außer den Gebildeten käme auf die Idee, sich über die Sprachpraxis des Bildungsfernsehens zu beschweren? Trash-TV-Gucker wie ich sicherlich nicht. Umso sympathischer und näher ist mir da eine proletarische Geste, wie Amy Winehouse sie zwischendurch rasch auf der Bühne zeigt, als sie sich zwei Finger in den Rachen steckt. Aber auch ich, der ich mich leidlich auf Englisch verständigen kann, fasse ja offenbar Einsprachigkeit als Privileg auf. Ich habe immer fremdsprachigen Gesang gehört, mich aber der Gehörbildung im Alltag verweigert. Alle Künstlernamen und Musiktitel, die ich hier erwähne, werde ich falsch aussprechen. Ich habe 23 Jahre im Rheinland verbracht, ohne auch nur ein paar Worte Niederländisch oder Flämisch zu lernen. Ich habe während meiner letzten Jahre im Westen in Köln gewohnt, mitten in einer türkischen und kurdischen Großstadt. Doch als sie sich verließ, hätte ich in diesen Sprachen weder einen simplen Hinweis wie »Nein, ich glaube, diese Currywurst ist nicht halal« geben können, noch wusste ich seinerzeit von der großen Bedeutung Kölns für die Verbreitung türkischer Musik seit den 60er Jahren. Die Verkaufszahlen der Plattenfirma Türkyola sind nie in die Erhebung für die deutsche Hitparade eingeflossen. Seit nun bald 27 Jahren lebe ich in Dresden. Wenn ich in der Straßenbahn, was seit einer Weile zum Glück immer häufiger geschieht, höre, wie Menschen sich in einer anderen Sprache als Deutsch unterhalten, bin ich zwar in der Lage, dem Sprachklang grob eine Himmelsrichtung zuzuordnen, doch wüsste ich bei denen, deren Laute und Satzrhythmen Richtung Osten weisen, nicht einmal mit dem Finger auf der Landkarte zu zeigen, in welchem mittel- oder osteuropäischen Land ihre Sprache am häufigsten gesprochen wird. Die Frage nach dem Sprachverständnis ist damit gar nicht erst berührt. Mir mangelt es bereits an Klangverständnis. Sprachlich betrachtet bin ich bis heute nichts weiter als ein ganz gewöhnlicher Wehrmachtsenkel.
Uzanıp da
Imperia Yeldirim und Grub Shimshik von ihrem 2021 und 2022 in zwei Teilen veröffentlichten Album Dost, Freund, erschienen in Genf bei Le Disque Bongojot, ihrem Hauslabel samt angeschlossenem Plattenladen. Meine eigene Schiefheit, meine eigene Schwerfälligkeit, mein mangelnder Schalldruck, mein mangelndes Textverständnis. Andererseits höre ich mit Vorliebe Gesang in Sprachen, die ich weder verstehe noch spreche. Die deutsche Fixierung auf den Sinn hat mich immer müde gemacht. Noch ein zweites türkisches Stück möchte ich vorspielen. Wie die Musik von Derya Yeldirim und Grub Shimshik, deren Mitglieder über Europa verstreut leben und deren Aufnahmen im französischen Chambéry entstehen, wurde auch Söyle Beni, der Sängerin Grazia, nicht in der Türkei eingespielt, sondern in Jaffa. 16 Jahre alt war Grazia, als 1978 ihr erstes Album entstand, das zugleich ihr letztes Album bleiben sollte, weil es nicht den erwarteten Erfolg hatte. Dabei war die Idee dahinter ziemlich clever. Wer den Erfolg sucht, sollte Taxi fahren. Die Rolle, die Taxifahrern bei der Verbreitung von Musik zukommt, kann man gar nicht überbewerten. Sicher hält die Person auf dem Fahrersitz die eine Hand am Lenkrad, während ihre andere Hand nicht weniger sicher am Autoradio nach jenem Sender sucht, der genau zu den Gesichtern der Fahrgäste im Rückspiegel passt. In Jaffa hörten die Taxifahrer seinerzeit Hits aus der Türkei. 1977 zum Beispiel Yali Yali von Neşe Karaböcek. Im Grunde hätte man es nicht besser anstellen können, um erfolgreich zu sein. Grazia, die sich als Sängerin auf Bar Mitzwa feiern, jetzt habe ich aber gelesen, sie hätte auf türkischen Hochzeiten gesungen, das weiß ich nicht, was wirklich stimmt, vielleicht auch beides. Sie habe sich als Sängerin auf Bar Mitzwa feiern oder türkischen Hochzeiten bereits einen Namen gemacht, singt mit ihrer im Vergleich zu Neşe Karaböcek eine Spur raueren, über mehr Attack verfügenden Stimme, Lieder wie Yali Yali. Man raut zusätzlich, dem lokalen Geschmack entsprechend, auch den Gesamtsound auf, versieht das Ganze mit absonderlichen Klängen aus dem rund um die Welt für Begeisterung sorgenden Moog-Synthesizer und zielt mit dieser Kombination gleich mehrerer Minimalverschiebungen innerhalb eines leicht wiedererkennbaren Liedes an den Erwartungen des Publikums weit vorbei. 35 Jahre wird es dauern, bis 2013 Grazias Album vom Label Fortuna Records aus Tel Aviv wiederentdeckt oder genauer überhaupt erst entdeckt wird. Das Söyle Beni wie Yali Yali zugrunde liegende charakteristische Riff stammt jedoch weder aus Istanbul noch aus Jaffa. Die zwei Städte sind nur Stationen auf einem weit längeren, Musikkulturen durchziehenden Weg. Bis seine Quelle ausfindig gemacht war, haben Hörer lange gerätselt. Jedem kommt es bekannt vor. Doch wer hätte schon in seinem musikalischen Gedächtnis abgespeichert, dass Andrew Lloyd Webbers im Herbst 1971 in New York uraufgeführtes Musical Jesus Christ Superstar in den 70er Jahren allgegenwärtig war? Wer viel Musik hört, muss lernen zu verdrängen. Die früheste Wiederverwendung des Riffs aus der von Judas gesungenen Eröffnungsarie Heaven on Their Minds, die ich bislang gehört habe, wurde 1972 in Pakistan veröffentlicht. Und neben den Stücken von Neşe Karaböcek und Grazia findet sich zum Beispiel ein Lied der großen iranischen Sängerin Gugush, das darauf aufbaut. Wer Mitte der 80er Jahre Anne Clark gehört hat, und den Hinweis verdanke ich Eva Jeschke, hier heute im Publikum anwesend, wer Mitte der 80er Jahre Anne Clark gehört hat, kennt das Riff von Our Darkness. Und wer Ende der 80er Jahre auf Raves unterwegs war, kennt es als What Time Is Love von The KLF und dessen zahllosen Verzweigungen bis hin zu einer Version der Williams Ferry Brass Band aus Stockport. Zurück ins Jaffa des Jahres 1978, zu Grazia, Söyle Beni. Lässt sich, was einmal zur Sentimentalität geronnen ist, wieder in Melancholie zurückverwandeln? Diese Frage treibt mich beim Musikhören immer wieder um und auch beim Schreiben. 1950 veröffentlicht Nat King Cole ein Lied mit dem Titel Calypso Blues. Der Text inszeniert den wehmütigen Monolog eines Immigranten aus Trinidad und Tobago, der sich aus den USA zurückwünscht in die Welt seiner Herkunft. In eine Welt, in der die Fischer am Morgen mit reichem Fang in den Hafen zurückkehren. Eine Welt voller Bananen, Papayas und Kokosnüsse und wo man für einen Dollar eine ganze Ziege kaufen kann. Dort isst man Shrimps mit Reis, während einem im Exil die Hotdogs schwer im Magen liegen. Nat King Coles Stimme wird nur von einer Handtrommel begleitet. Umso stärker fällt die Sprache, fällt die Artikulation des aus Alabama stammenden Sängers auf. Er singt in einem auf interessante Weise stilisierten Patois, also einem Englisch, wie es in der Karibik gesprochen wird. Dieses stilisierte Patois hat etwas Ortloses. Es scheint in einem Zwischenraum festzuklemmen, der sich irgendwo zwischen dem Saal, der Bühne und dem Backstage-Bereich befinden muss. Es klingt, als habe Nat King Cole sein Patois den Kollegen aus Trinidad und Tobago nicht im Gespräch hinter der Bühne abgelauscht. Es klingt vielmehr, als habe er bei einem ihrer Auftritte im Zuhörerraum gesessen und für Calypso Blues keineswegs ein authentisches Patois gelernt, sondern wiederum ein Bühnenpatois bearbeitet, wie es Wilmoth Houdini, Attila the Hun oder der wegen seiner klaren Artikulation besonders beliebte Duke of Iron verwenden, um ein gehobenes US-Publikum nicht zu verschrecken, das in der Exotik zwar die Abwechslung vom puritanischen Alltag sucht, kaum aber den Gassenjargon und Ton. Mag sein, dass ich mich verhöre. Schaue ich mir zwei Auftritte Nat King Coles in der Ed Sullivan Show an, bei denen er seinen Calypso Blues singt, wird mir, dem Wehrmachtsenkel, unwohl zumute. Ich werde unruhig. Ja, es handelt sich beim Fernsehauftritt im November 1950 um eine ganz typische, Urlaubssehnsucht weckende Bühneninszenierung von Südsee-Exotik mit Palmen, Bananenstauden, Tänzerinnen in folkloristischem Kostüm und einem Sänger, der auffällig statt der üblichen dunklen Abendgarderobe einen leicht verknitterten hellen Anzug trägt und auf dem Kopf einen Strohhut. Eine schludrige Zusammenstellung von Karibik-Klischees, wie man sie kennt. Kein Anlass, sich zu wundern, wenn man Fernsehen schaut. Beim Auftritt 3,5 Jahre darauf, im Mai 1954, wirken die Versatzstücke Palmen aus Plastik, wirken die Bewegungen der Tänzerin im Hintergrund, wirken auch die Stimme und Erscheinung des Sängers selbst wie eine Wiederholung von 1950. Nur noch einmal überzeichnet, formelhafter als formelhaft, leicht verzerrt, übertrieben, fast grotesk. Und der Gesichtsausdruck des Sängers mit seinem aufgesetzten Lächeln in die Kamera lässt mich fantasieren, Nat King Cole würde sich, wenn er denn könnte, wie Amy Winehouse, am liebsten zwei Finger in den Rachen schieben. Das tut jemand wie er. Der Sänger aus Alabama, in dessen Garten der Ku Klux Klan nachts gerne auch mal ein Kreuz in Brand setzt, nicht. Aber Calypso Blues, das sieht und hört man, ist erledigt. Aus diesem Stück kann man nichts mehr herausholen. Nicht einmal einen Zeige- und einen Mittelfinger. Ich kenne Calypso Blues ursprünglich gar nicht von Nat King Cole. Ich kenne das Lied von der aus Trinidad und Tobago stammenden Sängerin Mona Baptiste, die 1948 nach Großbritannien einwanderte. An Bord jener SS Empire Windrush, der einer ganzen Generation den Namen gegeben hat. Nebenbei, bevor dieses Schiff zur Empire Windrush wurde, hieß es Monte Rosa, stand im Dienst des nationalsozialistischen Urlaubsunternehmens Kraft durch Freude und brachte Ernst Jünger nach Brasilien. 1951 nimmt Mona Baptiste in England ihre Version von Calypso Blues auf. Kleines Ensemble, ein zarter Jazz-Einschlag, eine schöne Interpretation. Beim Hören sitzt man nicht mehr irgendwo zwischen Saal und Bühne, sitzt auch nicht in einer Fernsehshow. Man sitzt in einem Londoner Jazzclub. Eine schlichtere, wie in Nat King Coles Original nur von Percussion begleitete, und dennoch einen größeren Raum, einen Hallraum öffnende weitere Version nimmt Mona Baptiste einige Zeit später auf, in Port of Spain, bei einem Such in Trinidad. Eine Feldaufnahme im Auftrag des Stereo-Pioniers Emery Cook, der sie 1957 auf dem Album Beauty and the Brute Force veröffentlichen wird. Mona Baptiste, vor einigen Jahren nach England ausgewandert, singt bei einem Besuch in Trinidad ein Lied des US-amerikanischen Sängers Nat King Cole, der vielleicht selbst darin schon lange nichts mehr hat hören können als eine beunruhigende Inszenierung von Karibik-Kitsch. Sie nimmt dem Kunstpatois das Kunstpathos und Sentimentalität verwandelt sich zurück in Melancholie.
Wow, 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 sitting by the ocean, my heart you feel so sad. Sitting by the ocean, my heart you feel so sad. Don't got the money to take me back to Trinidad. Wow, 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 why? Wow, 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 why? In Trinidad, $1 buy, papaya juice, banana pie, 6 coconuts, 1 female goat, and plenty of fish to fill the boat. 1 bushel bread, 1 barrel wine, and all the time she come to dine. But he is bought $1 by cup of coffee, ham on rye.
Diese Aufnahme ist nie wieder veröffentlicht worden. Also dieser Emery Cook war zwar der Erste, der Stereoplatten auf den Markt gebracht hat, aber interessanterweise ist das Stück nur auf der Mono-Ausgabe dieser Platte enthalten. Auf der Stereo-Ausgabe ist es zwar hinten angegeben, aber auf der Platte nicht. Als Mona Baptiste Calypso Blues in Port of Spain aufnimmt, ist sie vermutlich schon gar nicht mehr aus England nach Trinidad gereist, sondern aus Westdeutschland. Dort singt sie, in der deutschen Exotikhölle gefangen, seit 1954 Titel wie Ja, das Küssen, Ja, Ja, Lula, Lula, Lei, La, Polly, Dolly, Du und Das Mädchen aus der Mambo Bar. 1961 taucht sie sogar in Ostberlin auf und spielt 4 Titel für das Label Amiga ein. Und wer weiß, vielleicht hätte Mona Baptiste, wäre im August desselben Jahres nicht die Berliner Mauer gebaut worden, eines Tages bei der Aufzeichnung einer Musikshow des DDR-Fernsehens Havaselet Ron begegnen können. So aber lebte sie bis 1972 in Krefeld, um von dort nach Dublin zu ziehen, wo sie im Sommer 2013 starb. Stimmen sind in Bewegung, Stimmen wandern, Stimmen verändern sich, raue und klare. Stimmen der Vergangenheit, Stimmen von jetzt. Stimmen reichen in die Zukunft, verschwinden. Stimmen in Marokko, in Casablanca, Stimmen aus Aden im Jemen verwandeln sich in Stimmen aus Israel, aus Jaffa. Stimmen in Berlin, Stimmen in Chambéry, Stimmen in Hamburg, in Krefeld, in Mannheim. Also kommt her, ihr Chipmunk- und Schlumpftöne. Kommt her, ihr Alien- und Naturtöne. Ihr Absinth- und ihr Äther- und Rauschtöne. Denn die Reinlichkeit kennt keine Melancholie. Wobei diese Reinlichkeit, der unverfälschte, der unverdorbene Klang, auch nichts weiter ist als ein Phantasma, von mir fantasiert, um ein bisschen zu rüpeln. Gegen die Vorstellung vom reinen, nicht durch Zeit und Raum geformten Klang. Aber selbstverständlich klingt Musik in ihrer jeweiligen Aufführungssituation immer verschieden, lagert sich unablässig etwas an, wird die Sehnsucht nach dem reinen Klang stets von der akustischen Wirklichkeit korrigiert. Schon das im Saal anwesende Publikum trägt durch seine bloße Präsenz zum Klang bei. Raumtemperatur und Reibungswiderstand. Möglicherweise gibt es heute in Klassikkreisen längst derart feine Ohren, dass sie beim Blindtest an historischen Einspielungen der Sinfonien von Beethoven erkennen können, ob sie im Wollstrumpf, im Kamelhaarmantel, im Nylonhemd, im Naturleinenanzug oder bereits im Gore-Tex-Zeitalter entstanden sind. Um kurz nach 2 am Mittag sind wir in Montenegros Hauptstadt Podgorica gelandet. September 2019. Dies wird die letzte Fernreise vor Ausbruch der Covid-Pandemie sein. Der Chauffeur wartet schon am Terminal, um uns nach Bijelopolje zu bringen, die kleine Bergstadt im Norden des Landes. Etwa 3 Stunden dauert die Fahrt durchs raue Tal der Tara. Einmal machen wir kurz Rast im Gasthaus Rai, Paradies, und trinken ein Bier am Tara-Ufer. Es gibt Menschen, die sich Taximusik gleich beim Einsteigen verbieten. Mir dagegen erscheint es reizvoller, den Chauffeur zu ermuntern, doch bitte diejenige Musik abzuspielen, die er hört, wenn er im Wagen allein ist, auf einer Leerfahrt oder wenn er auf Fahrgäste wartet. Man kann Entdeckungen machen, sofern man für Entdeckungen etwas übrig hat. Nach meiner Hörerfahrung der zurückliegenden Jahrzehnte und nach einigen von dem, was ich Ihnen heute vorgespielt habe, würde ich die Taximusik unseres Fahrers rhythmisch ein ganzes Stück weiter südöstlich verorten. In Nordmazedonien, in Griechenland oder noch weiter Richtung Süden, im Libanon, in Israel, wenn nicht in Kairo. Ich höre den Passgang des Kamels, höre den Tritt der Ziege auf Stein. Die gesamte Klanggestalt weist dorthin. Das gebrochene Pathos, die Wehmut, die Kombination von einheimischen, armen Instrumenten und einem satten, großflächigen, irgendwo zwischen Schwebe und Schmierseife angesiedelten Sound, wie er mit den Orchestern aus dem reichen Westen kam. Rasch notiere ich mir den Namen des Sängers. Schaban Schaulic. Ich habe nie vorher von ihm gehört. Erst indem ich seinen Namen schriftlich vor Augen habe, erfasse ich, was ich bis dahin längst hätte hören können. Die Musik stammt keineswegs aus dem weiter südöstlich gelegenen Raum. Schaban Schaulic ist ein serbischer Sänger. Als serbische Musik aber hätte ich seine Lieder, durch Montenegro fahrend, nicht erkannt. Ihre Klangwelt hat mich sprachentaub gemacht. Zurück zu Hause suche ich nach Aufnahmen von Schaban Schaulic, merke aber schon bald, der Zauber ist verflogen. Ich höre nichts Aufgerautes mehr darin. Selbst die rhythmische Struktur erscheint mir gebändigt. Möglich, manche Musik hat doch ihren Ort. Einen Ort allerdings, der aus einer Strecke besteht. In der Fremde, in der Ferne, auf der schmalen Straße entlang der Tara-Schlucht, die in nicht ferner Zukunft, wir passieren Zementwerke, Tunnelbaustellen, Containersiedlungen, von einer Autobahnbrücke überwölbt sein wird, womit sich die Fahrt von der Grenze zu Serbien nach Podgorica um 1 oder meinetwegen auch 2 Stunden verkürzen wird. Schaban Schaulic wird die Fertigstellung dieses nördlichen Abschnitts der A1, der ersten Autobahn in Montenegro, nicht mehr erleben, wird nicht mehr zu Konzerten in Serbiens Nachbarländern aufbrechen. Er ist am Morgen des 17. Februar 2019 in der Ferne, in einem anderen Land, weit im Nordwesten, auf einer anderen Autobahn, der deutschen A2, auf der Rückfahrt von einem Auftritt im Bielefelder Farinda-Club bei einem Auffahrunfall ums Leben gekommen. Kurz vor der Ausfahrt Gütersloh. Gütersloh, ausgerechnet. Eine Stadt deutscher Reinlichkeit. Die Stadt der Miele-Waschmaschinen. Die Stadt eines Mediengiganten, der als kleiner Verlag für erbauliche Schriften begann. Eine Stadt auch Herbert von Karajans, der 1985 hier in der Stadthalle das Festkonzert zum 150-jährigen Firmenjubiläum von Bertelsmann dirigiert hat.
No sleep till...
Beastie Boys. Vielleicht nicht eben die erste Kapelle, der einem in den Sinn kommt, wenn man sich Gedanken darüber macht, wer bei der Bar Mitzwa-Feier des Nachwuchses aufspielen soll. 2 Jahre sind vergangen, die Covid-Jahre, in denen ich kaum Musik gehört habe. Wir sind in New York angekommen und sitzen nun Anfang Oktober 2021 in den warmen Abend hinein vor einer Bar im East Village. Schräg gegenüber, an einer Eisentür auf der anderen Straßenseite, fällt mir ein Wandbild ins Auge. Vor einem leuchtend hellblauen Hintergrund das Porträt eines Mannes, der mir entfernt bekannt vorkommt, mit ernstem, wenn nicht traurigem Blick. MCA steht da geschrieben und darunter Where have you been? Ich bin nahe daran, in Tränen auszubrechen, hin und her gerissen zwischen Trauer, Wiedersehensfreude und Vorwurf. Ja, MCA, Adam Yauch, Gründungsmitglied der Beastie Boys, wo warst du denn die ganze Zeit, als hier in der Stadt, als überall auf der Welt so viele Menschen starben? Ich weiß, dass MCA bereits im Mai 2012 an einer Krebserkrankung gestorben ist. Ich finde bald auch heraus, dass dieses ihm gewidmete Wandgemälde seit 2016 existiert. Ich weiß, dass es sich bei dem Schriftzug MCA, Where Have You Been? Um ein Zitat aus einem Beastie Boys Stück von 1998 handelt. Ich weiß, dass dies alles nichts mit der Covid-Pandemie zu tun hat. Und trotzdem werde ich in den kommenden Wochen diese gemalten braunen Augen als lebendige, als Gegenwartsaugen, als Präsenzaugen wahrnehmen, die das nach dem langen Lockdown wieder auflebende Straßengeschehen hier an der Ecke First Avenue und 7th Street verfolgen. Where have you been? Wo, verdammt nochmal, bist du gewesen? Als wäre MCA von den Toten zurück. Als hätte er sich, wie viele New Yorker während der Pandemie, nur eine Weile in Sicherheit gebracht, bis keine Lebensgefahr mehr besteht. Die Stimme ist immer woanders. Wir tragen die Stimmen in unserem Kopf herum, weit über ihre körperliche Präsenz hinaus. Der Tod schlägt den Bogen. Am 22. August 2022, abends um 20:20, stirbt in Red Hook, Brooklyn, die Musikerin Jamie Branch. Sie war 39 Jahre alt. Erst 2017 hat sie ihr erstes Soloalbum veröffentlicht, Fly or Die, auf dem kleinen, unter Intensivhörern hoch angesehenen Label International Anthem aus Chicago. 2019 folgte Fly or Die 2. Ihr Name sprach sich in der Szene herum, sie wurde auf Festivals gebucht, ging international auf Tournee. Im Januar 2020 wird ihr Auftritt im Muse in Zürich mitgeschnitten und im Jahr darauf, mitten in der Covid-Zeit, unter dem Titel Fly or Die Live veröffentlicht. Flieg oder stirb. Flieg oder stirb 2. Flieg oder stirb lebendig. Erst während der Vorbereitung auf diesen Vortrag erfahre ich durch Zufall, dass der marokkanische Sänger Abdelkabir Farajalla, der für Elise nach Marokko brachte, am 23. August 2022, einen Tag nach Jamie Branch, in Casablanca bei einem Motorradunfall ums Leben gekommen ist. In seinem Nachruf auf Jamie Branch für die Jazz Times charakterisiert der Kritiker Michael J. West ihre Herangehensweise beim Spielen der Trompete, des musikhistorisch am stärksten aufgeladenen und damit problematischsten Instruments, indem herausstellt, Jamie Branch made use of an unusual tonal palette, including horn-induced white noise and strangulated sounds. Sie habe über eine ungewöhnliche tonale Palette verfügt, indem sie auf ihrem Instrument unter anderem weißes Rauschen und Röcheltöne hervorbrachte. Eine sehr gute Beschreibung. Zumal sich der Begriff horn-induced doppeldeutig, flattertonhaft, auch auf Verletzungen beziehen lässt, die insbesondere unter Rinderzüchtern verbreitet sind. Jamie Branch selbst sprach, die Musik und die Welt dort draußen aufs engste miteinander verknüpfend, von Love Songs for Assholes and Clowns. Irgendwo zwischen diesen beiden Polen des sprachlichen Umgangs, zwischen der Unusual Tonal Palette und den Liebesliedern für all die Arschlöcher und Clowns da draußen, bewegt sich die Musik, die mich seit mehr als 4 Jahrzehnten anzieht, ohne dass sie ihren Reiz je verlieren würde.
Der Schriftsteller Marcel Beyer war das, zu Stimmen und Musik. Ja, auf Wanderschaft sozusagen. Eine akustische Reise durch Raum und Zeit. Ich hoffe, euch hat dieser bisschen Hörsaal-untypische Vortrag genauso gut gefallen wie mir. Infos zu den besprochenen Tracks findet ihr auf unserer Seite und in den Shownotes, wie gesagt. Ja, und Marcel Beyer, der spricht übrigens auch beim diesjährigen Salon Sophie Charlotte der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften am 13. Mai in Berlin. Eintritt ist kostenlos. Da geht es um die Frage, ob wir eine neue Aufklärung brauchen. Und uns könnt ihr da auch treffen. Der Hörsaal ist nämlich Medienpartner. Das Hörsaalteam ist vor Ort. Kommt also vorbei, kommt mit uns ins Gespräch. Wir freuen uns auf euch. Ja, bis dann vielleicht am 13. Mai in Berlin. Ich bin Katrin Ohlendorf. Macht's gut und passt auf euch auf.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.